Schön, euch alle zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Mein Herz freut sich. Mein Herz lacht. Ich hoffe, man sieht es. Und es ist ehrliche Freude. Und wisst ihr warum? Weil ich weiß, was der Herr alles für uns bereithält. Ich weiß, wie er uns sieht. Er sieht uns nicht als derjenige, der wir waren, als wir zu ihm gekommen sind. Denn da waren wir noch Sünder. Da waren wir noch Feinde. Wir waren ja noch feindlich zugewandt. Er sieht uns so, wie wir einmal sein werden, schon jetzt. Und das ist Grund zur Freude. Es ist einfach Grund zur Freude. Und ich möchte diesen Sonntag genau wie viele Sonntage starten, indem ich sage, preis dem Herrn. Preis dem Herrn! Egal wer du bist, egal wo du bist, egal was du bisher getan hast oder auch was du bisher noch nicht getan hast, preis dem Herrn. Denn seine Güte ist so unglaublich, so unfassbar groß, noch größer als ein Muffa, das er uns schenkt. Aber zu dem Zeitpunkt ist es das Größte, was uns auf dem Herz liegt. Und er schenkt uns das, wonach unser Herz begehrt. Er lässt uns nicht am langen Arm verhungern. Und deswegen sage ich nochmal, preis dem Herrn. Egal, was er für dich tut, egal, was er dir schenkt, egal, was in deinem Leben passiert, preis dem Herrn alle Zeit. Und freut euch an ihm. Denn alles, was er für uns tut, tut er aus tiefster Liebe zu dir. Aus Anerkennung zu dir, aus Wertschätzung. Du glaubst nicht, du bist es wert? Hey, denk mal nach. So sehr, dass er seinen einzigen Sohn gesandt hat. Ich habe es heute Morgen auch im Frühgebet schon gesagt. Wieso ist Heiligabend der einzige Tag im Jahr, wo wir uns daran erinnern, dass er seinen eingeborenen Sohn geschickt hat, nur für dich? Wenn das keine Wertschätzung ist, es gibt nichts Höheres als Jesus Christus. Kein größeres Geschenk. Ja, wir sind jetzt quasi ins Jahr richtig reingestartet. Ja, der erste Monat ist schon fast wieder rum. Und letzten Sonntag haben wir uns hier ja nicht getroffen. Übrigens auch Hallo an den Stream. Wir haben uns ja hier nicht getroffen, denn es war der Abschlussgottesdienst der Allianz Gebetswoche auf der Marienhöhe. Und wir haben dort ein Lied gesungen, das ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gehört habe. Und es stammt eigentlich auch, der Text an sich auch, stammt eigentlich aus Psalm 103. Und ich will ihn gerade mal lesen, denn er passt sehr gut auf diesen Gedanken, preist dem Herrn in allem, was er tut. Und dort heißt es, ein Psalm Davids, lobe den Herrn meine Seele und alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Präsens, nicht was er für dich schon getan hat, sondern was er immer noch tut und auch das, was er noch tun wird. Er vergibt dir alle deine Sünden. Er heilt alle deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tod frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Er kauft dich vom Tod frei. Das ist ewiges Leben. Und er umgibt dich mit Liebe und Güte wie ein Mantel. Er hüllt dich ein, 360 Grad, mit der Liebe Gottes. Wow. Da möchte ich sein. Das ist ein Ort, da möchte ich sein. Er macht dein Leben reich und erneuert täglich deine Kraft, dass du wieder jung wie ein Adler wirst. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht erfahren. Er hat Mose seine Wege wissen lassen und Israel seine Taten gezeigt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Eigentlich könnten wir jetzt gehen. In diesen Versen steckt eigentlich komprimiert alles, was wir als Christen brauchen. Unsere Schuld ist getilgt. Ewiges Leben. Er umgibt uns, über uns, hinter uns, in uns, unter uns, von allen Seiten mit seiner Liebe. Er hüllt uns ein. Von allen Seiten. Da ist kein Spot, der offen bleibt. Nein, seine Liebe hüllt uns ein. 360 Grad. Er verschafft uns Gerechtigkeit. Er gibt uns neue Kraft. Er macht unser Leben reich. Einfache Predigt, ich gehe. Das war's. Aber im Grunde ist es doch, oder? Das ist der Kern der Botschaft. Was für ein wunderbarer Psalm. Und er schafft eine gemeinsame Basis. Er stellt uns alle auf einen gemeinsamen Startpunkt, eine gemeinsame Geisteshaltung. Preis dem Herrn. Dank und Ehre sei dem Vater. Diese Geisteshaltung, die bildet eine innere Einstellung, die bildet ein Fundament. Und sie soll auch ein Fundament bilden für all das, was der Herr in welcher Form auch immer, wann auch immer, für dich noch vorbereitet hat und was noch kommen mag. Und wenn wir uns diesen Psalm zu Herzen nehmen, ein bisschen tiefer eintauchen, wie ich es gerade schon so ein bisschen gemacht habe, dann fällt uns vor allem eins auf, ja, es ist wahr. Was der Psalm da sagt, ja, das ist wahr. Was David damals an Gedanken aufgeschrieben hat in diesem Psalm, ja, das ist wahr. Ich kann es bestätigen. Der Herr hat so viel Gutes in meinem Leben getan. Und nicht nur vergangenes Jahr, nicht nur 2023, wenn ich drüber nachdenke. Nein, schon mein ganzes Leben lang. Das Mofa in meiner Jugend, die Rettung in der Not, Erfüllung meiner Träume, vielleicht nicht alle, aber die wichtigen auf jeden Fall. Ich kann das bestätigen, er hat mein Leben reich gemacht und er tut es nach wie vor. Er tut es immer noch und diesem Gott möchte ich danken, diesem Gott möchte ich preisen. Und wenn wir Gott preisen, dann ist es ja im Grunde ein anderer Ausdruck dafür, ihn zu segnen mit unserem eigenen Dank, mit unserem eigenen Lob, mit unserer Liebe. Genauso wie er uns einmanteln will, möchte auch ich Gott in meine eigene Liebe einmanteln, die natürlich gar nicht vergleichbar ist mit seiner. Aber meine Herzenshaltung, meine geistliche Grundhaltung lautet, Vater, ich will dich mit meiner Liebe einwickeln, wie in einen Mantel. Warum? Weil du so viel Gutes für mich getan hast. Und wie schnell vergessen wir all das Gute, was uns im Leben passiert. Vor allem die Kleinigkeiten, die übersehen wir meistens sogar. Und wie schnell lassen wir die Sorgen und den Stress des Alltags das Gute, was uns passiert, überlagern. Passiert so schnell. Aber an das Böse, an das Schlechte, das fällt so schwer abzuschütteln. Jesaja sagt in 55, Vers 9, denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, viele kennen den Vers, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Wie oft, und ich wage einfach mal zu behaupten, jeder von uns hat Gott schon die Warum-Frage gestellt. Warum Gott? Warum ist das so und nicht so? Warum passiert das jetzt? Warum passiert das mir und nicht jemand anderem? Warum? So oft ist doch diese Warum-Frage Kernthema bei uns, oder? Ob wir jetzt Christen sind oder nicht, fast jeder Mensch hat diese Frage an irgendeinem Punkt, in irgendeiner Situation in seinem Leben schon mal nach oben geschickt. Warum, Gott? Wir wollen immer verstehen, wir wollen erkennen, wir wollen durchschauen können. Das liegt irgendwie so in unserer menschlichen Natur. Aber so viel höher Gottes Wege sind, so viel höher seine Gedanken sind, als unsere, so sehr macht uns das klar oder soll uns das klar machen, du wirst es nie verstehen. Selbst wenn er es dir erklärt, er könnte dir das erklären. Er könnte dir genau erklären, warum. Er könnte dir genau erklären, warum nicht jetzt, warum erst so, warum so, aber nicht so. Er könnte dir das ganz genau erklären, aber stellt euch mal ein zweijähriges Kind vor. Ihr könnt einem zweijährigen Kind, so oft ihr wollt, Stochastik, Wahrscheinlichkeitslehrung, Trigonometrie erklären. So oft ihr wollt, es ist alles logisch, es macht alles Sinn, aber das Kind wird es nie verstehen, weil es ist zu dem Zeitpunkt in diesem Alter nicht in der Lage, es übersteigt seine Kapazität. Und bei uns ist es genauso, deswegen macht das keinen Sinn, es bringt uns nicht weiter, Gottes Wege verstehen zu wollen, denn sie sind viel höher, als wir es auch nur fassen können. Und deswegen bringt es uns nicht weiter, wenn wir an der Warum-Frage festhalten. Und ich möchte uns alle, ist jetzt auch gar nicht so wirklich das Thema meiner Predigt heute, aber mal so ganz nebenbei, ich weiß nicht wieso, aber es liegt mir gerade auf dem Herzen, euch mitzuteilen, lasst die Warum-Frage los. Denn wir können sie nicht verstehen, selbst wenn er sie uns erklärt. Und das könnte er sehr wohl. Ich weiß nicht, vielleicht ist das für einen von euch heute hier, keine Ahnung. Lasst die Warum-Frage, lass sie ziehen. Lass sie gehen. Denn was uns weiterbringt, ist das Vertrauen und der Glaube an einen guten Gott, der so viel Gutes für dich tut. Das bringt dich voran, das lässt dich wachsen, das lässt dich gedeihen. Ein Warum lässt dich nur im leeren Raum stehen. Denn die Antwort verstehst du nicht. Und dann stellt euch dieses Kind nochmal kurz vor. Der Vater nimmt sich Zeit in aller Liebe, in aller Geduld, in aller Fürsorge. Erklärt ihr, hier pass mal auf, das ist eine Hypotenuse, okay? Und das Kind, das ist ein rechter Winkel. Und so weiter und so fort. Das kann der Vater in seiner unendlichen Geduld dir 100.000 Mal erklären. Du wirst es nie verstehen. Oder wenn meine Kinder nicht verstehen können, wenn ich sage, ewig und 3 Tage ist nicht länger als ewig. Denn ewig plus 3 Tage kann nie länger sein als ewig. Selbst wir Erwachsenen geraten doch so schnell an das Limit unseres Fassungsvermögens, oder? Die Ewigkeit wirklich fassen zu können, wer kann das schon von uns? Wir können drüber sprechen, können sagen, wir werden für immer von dieser Liebe ummantelt in der Gegenwart des Herrn sein. Da wird es kein Ende geben. Da wird es keine Trauer geben, keine Tränen geben. Nie mehr! Zeit spielt keine Rolle. Können wir das fassen? Wir können doch noch nicht mal die Entfernung des Weltalls fassen. Wenn es dann heißt, keine Ahnung, ein roter Riese ist 7,3 Billiarden Mal so groß wie unsere Sonne. Und unsere Sonne ist keine Ahnung wie viel mal größer als die Erde. Und die Erde ist doch auch schon riesig. Versuch mal von einem Ende zum anderen zu laufen. Wie schnell geraten wir an unser Limit? Und dennoch fragen wir den Höchsten aller Hohen, erklär mir das. Macht keinen Sinn. Was der Psalm auch sagt, oder woran er uns auch erinnert, ist, uns selber zu erinnern. Erinnere dich an all das Gute, was der Herr für dich schon getan hat, auf deinem Weg. Nimm dir mal den Moment und denk zurück. Und ich wage nochmal zu behaupten, dass keiner, ob er Jesus nachfolgt oder nicht, keiner kann sagen, mir ist nichts Gutes im Leben geschehen. Uns allen geschieht so viel mehr Gutes, als uns eigentlich bewusst ist, als wir fassen können, als wir verstehen können. Im Erinnern liegt etwas Wertvolles. Der Blick in den Rückspiegel hat etwas Wertvolles. Aber nicht nur der Rückspiegel. Nicht nur nach hinten schauen, das machen viele Menschen. Früher war alles besser, sie schauen immer nur nach hinten. Aber in der Vergangenheit liegt wirklich Wertvolles für die Zukunft. Das heißt, der Blick nach hinten und der Blick nach vorne sind wichtig. Bringen dich voran. Und das ist ein biblisches Prinzip. Es ist ein biblisches Konzept, das Gute der Vergangenheit in die Zukunft zu übertragen. Und so steht im Römerbrief 15, Vers 4, dies wurde vor langer Zeit aufgeschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Hoffnung geben und ermutigen, sodass wir geduldig auf das warten, was Gott in der Schrift versprochen hat. Es wurde aufgeschrieben, damit wir lernen. Was ich auch sehr spannend finde, ist, dieser Vers altert niemals. Er ist immer aktuell. Was vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, damit wir daraus lernen, soll uns Hoffnung geben und es soll uns ermutigen. Hoffnung ist der Blick in die Zukunft. Wir brauchen nicht auf etwas zu hoffen, was schon vorbei ist, was schon geschehen ist. Es lässt uns nach vorne blicken. Und diesen Blick nach vorne, diesen Ausblick auf das Kommende, den möchte ich heute ein Stück weit mit euch gemeinsam wagen. Und ich will an dieser Stelle etwas prophetisch, ein bisschen was Prophetisches sagen. Ich sehe dieses Jahr nicht wie jedes andere Jahr. Ich sehe es nicht als eine endlose Wiederholung von abgespulten Traditionen, die sich so eingebürgert haben. Wie oft ist ein Jahr rum und wir wundern uns, ach, schon wieder ein Jahr rum. Wie kann das sein? Wie kann ein Jahr einfach so an uns vorbeigehen? Wie können wir Jahr für Jahr, manche schon eine lange Zeit, auf der Stelle treten? Das ist nicht unser Plan. Und es soll dich jetzt auch nicht irgendwie mit Gewicht beladen. Es soll dich nicht schlecht fühlen lassen. Aber es soll dir zeigen, wir verbringen so viel Zeit mit nichts. Mit Dingen, die dich nicht weiterbringen, wie diese Warum-Frage. So viel Zeit geht ins Land. Und dann wagen wir mal den Blick in den Rückspiegel und merken, war es schon wieder ein Jahr vorbei? Was ist in diesem Jahr passiert? Eigentlich fast nichts. Und ich möchte sagen, dass wir diesen leeren Kreislauf von endlosen Wiederholungen durchbrechen müssen. Etwas Neues wartet am Horizont. Etwas Neues hat begonnen. Und ich rede jetzt nicht mal egozentrisch auf mich bezogen. Ich rede das weite Feld betreffend, dein persönliches Leben betreffend. Etwas Neues wartet am Horizont. Aber ich bin sowas von überzeugt. Es ist völlig egal, wie alt du bist. Es ist völlig egal, in welcher Position du bist, was du schon erlebt hast, mit Gott, ohne Gott. Und es ist auch völlig egal, ob du dich für würdig erachtest oder nicht. Etwas Neues wartet am Horizont. Etwas, das darauf wartet, entdeckt zu werden, wie das verheißene Land. Auch damals. Stellt euch vor, das Volk Israel wäre noch in Gefangenschaft in Ägypten. Da hätte ich genau dasselbe sagen können. Etwas Neues wartet am Horizont. 400 Jahre Gefangenschaft. Hier wird sich nie was ändern. Doch etwas Neues wartet am Horizont. Und es wird anders, als du es dir vorstellen kannst. Es ist höher, als du es fassen kannst. Aber du wirst es erleben. Davon bin ich überzeugt. Und die Zukunft ist im Grunde auch nichts anderes als ein unentdecktes Land. Ein verheißenes Land, das noch darauf wartet, dass wir es in Besitz nehmen. Wird das einfach? Höchstwahrscheinlich nicht. Fällt es dir einfach so in den Schoß? Höchstwahrscheinlich nicht. Da ist Initiative gefragt. Da heißt es, komm aus dem Quark. Du bist kein Christ, der an das Sofa gefesselt ist. Und so oft sind wir heutzutage, sobald mal etwas Initiative gefragt wird, dann fühlen wir uns gleich angegriffen. Jetzt wird mir was vorgegeben. Jetzt muss ich irgendeinem Aufruf folgen. Hey, hör auf damit. Lehn dich nicht nur zurück. Es gibt Zeiten des Ausruhens, aber unser Gott ist ein Schöpfer, ist ein Macher, ist keiner, der sich zurücklehnt. Was wäre das für ein Gott, wenn wir ihn um etwas bitten würden und er würde sich erstmal eine Woche zurücklehnen? So ein Gott, der bringt's nicht. Nein, Gott ist ein Macher. Er hat auch seine Ruhetage. Sein Ruhetag ist auch völlig okay. Urlaub ist völlig okay. Niemand muss sich kaputt schaffen. Aber komm aus dem Quark. Lass dir diesen Anschubser geben. Nochmal. Ich bin der Überzeugung, wir werden dieses Jahr anders beenden. Und zwar jeder einzelne von uns. Keiner ist ausgenommen. Egal, welche Startposition du hast heute, an diesem Tag. Wir werden dieses Jahr anders beenden, als wir es begonnen haben. Gereifter. Körperlich und geistlich gesünder. Stabiler. Robuster. Stärker. Und voll des Heiligen Geistes. Seid ihr dabei? Wollen wir das erleben? Lasst uns diese Richtung einschlagen. Lasst uns gemeinsam diesen Kurs setzen für das Jahr, damit das Jahr keine Aneinanderreihung von leeren Wiederholungen wird, die doch nichts bewirken. Wisst ihr, ihr könnt auch 10 Jahre lang sonntags in den Gottesdienst gehen und wenn das einfach an euch vorbeistreift, hat das nichts bewirkt. Und das liegt nicht an der Predigt, das liegt nicht am Prediger, ob er sich besonders überzeugend ausdrücken kann, welche Körpersprache er an den Tag legt, wie gut er Kommunikator ist. Hey, das liegt auch an dir, man sieht's ein. Wage den Blick in den Spiegel und nicht immer nur auf die anderen. Das fällt so leicht. Ja, die Predigt spricht mich nicht an. Ich mag es nicht, wie er spricht. Er spricht zu lang, zu kurz, zu schnell, zu langsam, zu laut, zu leise. Mann, du spielst eine Rolle in dieser Gleichung. Und ich rede jetzt so ein bisschen aus persönlicher Überzeugung. Ich erlebe es so oft, dass Christen sich da irgendwie eine besondere Rolle rausnehmen. Und wenn sie eine Predigt nur auf YouTube sehen, wie schnell sind dann die Kommentare drunter? Hat mich nicht angesprochen. Hat mich nicht vorangebracht. Vielleicht liegt es am Empfänger. Vielleicht liegt es auch am Empfänger. Und wieder Vorsicht vor Extremen. Das soll nicht heißen, dass jede Predigt automatisch gut ist. Es soll auch nicht heißen, dass jeder Zuhörer automatisch abgeschaltet hat. Aber es gibt einen gesunden Mittelweg. Und wenn du zu sehr auf die eine Seite schwankst oder auf die andere, dann wundert es mich nicht, wenn das Jahr an dir vorübergeht und du hast im Grunde nichts mitgenommen aus dem Jahr. Dein Habenkonto ist noch auf demselben Level wie zu Beginn des Jahres. Und das kann ich nicht stehen lassen. Möchte ich nicht stehen lassen. Ich sehe das auch als meine Aufgabe. Weil ich will es selber nicht. Und ganz ehrlich, da sind wir wieder bei der Egozentrik. Ich will nicht für mich selber, dass das Jahr so endet, wie es angefangen hat. Das Gute will ich behalten. Aber dennoch will ich reifen. Ich will gesünder werden. Geistlich und körperlich. Denn keiner von uns hat ein Level erreicht, wo er sagen kann, jetzt reicht, das ist genug. Keiner von uns. Ich will robuster werden, wenn die Stürme toben da draußen. Und die werden immer heftiger. Ist kein Geheimnis. Ich will stärker werden. Ich will stabiler sein. Meine Wurzeln noch tiefer graben. Und gleichzeitig will ich dabei nicht allein sein. Ich will nicht einsam sein. Ich brauche Gott. Ich brauche meine Familie. Und ich brauche euch. Auch das ist so ein Punkt. Seht's ein, ihr könnt es nicht allein. Du kannst der größte Pastor der größten Kirche der Welt sein, wenn du alleine bist. Sinnlos und zwecklos. Wir brauchen uns. Versteht das? Wir brauchen uns gegenseitig. Und wenn ihr sonntags hierher kommt, dann profitieren die anderen davon, dass ihr da seid. Selbst wenn ihr nicht mit ihnen spricht. Wenn ihr hier sitzt, profitiere ich zum Beispiel jetzt schon, nur in eure Gesichter schauen zu können. Und wenn ihr nicht kommt, dann heißt das nicht, oh Mann, der oder diejenige sind nicht erschienen. Was ist denn da los? Wieso kommst du nicht? Das hat damit gar nichts zu tun. Es mag Gründe geben, ist überhaupt nicht das Thema. Aber wenn du nicht kommst, dann enthältst du der Gemeinschaft auch das vor, was dich ausmacht, das, was du mit hineinbringst. Nicht indem du etwas tust, sondern einfach nur, weil du bist und weil du da bist und weil du wertvoll bist und weil du geliebt bist und weil du geschätzt bist. Deswegen spürt man das, wenn Menschen längere Zeit nicht da waren. Sei es nun Urlaub, sei es nun Krankheit. Aber wenn du da bist und wenn du gesund bist und wenn du Zeit hast, dann enthalte dich nicht. Nicht, weil du in der Pflicht stehst, etwas beizusteuern, sondern weil deine Gegenwart einen Unterschied macht. Weil du etwas hast, was ich brauche und weil ich etwas habe, was du brauchst. Und das Zauberwort lautet Gemeinschaft. Paulus schreibt im 2. Korintherbrief: Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und die Schlachterübersetzung beschreibt es mit: Siehe, es ist alles neu geworden. Und das wünsche ich mir, dass wir das am Ende des Jahres unterschreiben können. Der Kontext von diesem Vers ist freilich, wenn jemand sein altes Leben hinter sich lässt und ein neues Leben mit Jesus als Führer seines Lebens, auch Führer ist ein blödes Wort, als Herr seines Lebens beginnt, dann beginnt ein neues Leben, dann ist alles neu. Aber wir können das durchaus übertragen auf uns. Siehe, das Alte ist vergangen. Lass die Vergangenheit Vergangenheit sein. Und lass uns gemeinsam in eine neue Zukunft starten, wo etwas auf uns wartet. Und das ist nicht nur jetzt so, das ist nicht nur seitdem ich hier bin so, das ist schon immer so gewesen. Am Horizont wartet etwas Neues. Und auf diese vorhin angesprochenen Veränderungen, gereifter, robuster, stärker, stabiler, liebevoller und erfüllt vom Heiligen Geist, darauf möchte ich uns in diesem Jahr ausrichten. Das ist der Kurs, den ich einschlagen will, denn wenn du keinen Kurs hast, wenn du kein Ziel hast, kommst du nie an. Wie denn auch? Du hast ja gar kein Ziel. Wie willst du irgendwo ankommen, wenn du kein Ziel hast? Und dieses vor sich hin dümpeln bringt uns nicht voran, bringt dich nicht voran in deinem ganz persönlichen Leben. Und das ist sicherlich kein klassischer Einjahresplan. Wir haken jetzt ein paar Boxen ab, wie in der Wirtschaft, und dann ist es geschafft. Dann sind die Saving-Ziele erreicht. Dann ist der Vertriebsumsatz erreicht. Es ist ein Dauerplan. Und den möchte ich einschlagen. Auf den möchte ich zusteuern. Auf den will ich Kurs setzen. Den will ich als Ziel in mein GPS eingeben. Gereifter, gesünder, körperlich und geistlich. Oh, da lehnst du dich aber weiter aus dem Fenster. Ja, mag sein, aber dem nichts unmöglich ist, der ist bei mir. Und er hat den schwierigen Part in der ganzen Sache. Doch nicht ich, doch nicht wir. Wir vertrauen einfach nur auf sein Wort. Come on! Was haben wir zu verlieren? Nichts. Wir setzen unsere Spielchips, wenn wir jetzt an einem Pokertisch wären, wir setzen unsere Chips all in auf Jesus. Mehr haben wir nicht zu tun. Das ist alles, was wir beitragen müssen. Mehr verlangt er von uns nicht. Und mehr ist auch nicht nötig. Und wenn dir das Ziel oder der Kurs noch nicht oder nicht mehr bekannt sein sollten, dann wird es Zeit, das zu erneuern. Und genau das mache ich hier. Ich setze einen neuen Kurs, oder beziehungsweise ich glaube nicht, dass er jemals großartig anders war, aber wir wollen uns erinnern, wie der Psalm sagt, wir wollen uns erinnern. Und wir wollen einen neuen Kurs setzen oder ihn korrigieren, wo eben nötig. Es ist wie ein geistliches U-Boot. Wenn es tief abgetaucht ist, kannst du nicht sehen, was um dich herum ist. Da unten ist es dunkel, da unten ist es kalt. Da unten lauert unglaublicher Druck. Aber wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Bring dein U-Boot an die Oberfläche. Bring es auf Periskoptiefe. Schau, was um dich herum geschieht. Denn wir wollen wissen, was um uns herum geschieht. Wir wollen nicht blind durch die Tiefe tauchen. Und vor allem wollen wir eins, wir wollen den Himmel sehen. Amen. Wir wollen den Himmel sehen. Wir wollen die Sonne sehen. Und deswegen tauchen wir auf. Und wenn du merkst, dass du in den vergangenen, vielleicht sogar Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten oder noch nie ganz schön tief abgetaucht bist und es sich kalt und dunkel anfühlt und du dich gar nicht orientieren kannst, wenn der Druck unglaublich groß auf dir lastet, lass uns auftauchen. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht das? Wie wollen wir das machen? Wie stellen wir das an? Um beim Beispiel vom Boot zu bleiben, bevor ein Boot auslaufen kann, also in See stechen kann, sind gewisse Vorbereitungen nötig. Manches muss personell geregelt werden, also die Schiffsbesatzung, die Matrosen, also wir sind jetzt heute für den Augenblick mal alle Matrosen, ich hoffe, das ist okay, muss auch keine seekrank werden. Manches muss die Schiffsbesatzung gegenüber geregelt werden und manches muss das Boot als Ganzes betreffend geregelt werden. Und immer wo etwas geregelt werden muss, dann ist das quasi gleichbedeutend mit, manche Sachen müssen in Ordnung gebracht werden, weil sie nicht mehr in der Regel laufen. Und das bedeutet wiederum, noch einen Schritt weiter, wir kommen langsam an die Grenze des Fassungsvermögens, das bedeutet wiederum, wenn etwas geregelt wird, ist Veränderung im Spiel. Es bleibt nicht beim Alten. Wenn du beim Alten bleiben willst, kannst du diesen Kreislauf der ewigen Wiederholung nicht durchbrechen. Jetzt heißt das aber auch wiederum nicht, Vorsicht vor Extremen, dass jetzt alles über Bord geworfen wird, dass alles schlecht war bisher. Behalte das Gute und ändere dort, wo Änderung nötig ist. Mach das Boot bereit, um auszulaufen. Denn wenn wir das nicht tun, wenn wir uns nicht alle gemeinsam auf eine geistliche Basis orientieren, wenn wir diesen Foundational Layer nicht bauen, auf dem wir dann aufbauen können, dann wird es sehr schwer, den Kurs zu halten. Und der nächstgrößere Sturm kann schon zum Verhängnis werden. Schiffbruch. Schiffbruch lauert. Und wir wären nicht die Ersten. Ich rede jetzt von diesem Boot, von der Gemeinde als solches. Wir wären nicht die Ersten, die Schiffbruch erleiden. Aber Blick in den Rückspiegel. Lasst uns lernen aus dem Vergangenen. Wir müssen doch nicht dieselben Fehler wiederholen. Lasst uns lernen und lasst uns gemeinsam den Kurs halten. Im optimalen Zustand ist Schiffsmannschaft und Schiff eine Einheit. Mehr oder weniger perfekte Einheit. Denn sonst können wir den Kurs nicht halten. Jetzt habe ich viel geredet. Mein eigentliches Thema heute betrifft diese Regelung, die die Schiffsmannschaft für sich persönlich treffen sollte. Um bereit sein, um auslaufen zu können. Und da gibt es viele Dinge, die man sich anschauen möchte. Ich möchte nur ein einziges rauspicken. Das eigentliche Thema lautet: Matrosen, stellt euch euren Schwächen. Stellt euch euren Schatten. Und wieder kein Grund, sich jetzt ertappt zu fühlen. Wir alle haben sie. Ich habe sie. Ich habe einige. Einige. Wir alle haben Schwächen. Wir alle haben Schatten. Manche so tief vergraben, dass wir gar nicht mehr wissen, dass wir sie haben. Denn wir alle haben die Tendenz zu verneinen. Wir alle haben die Tendenz, Tatsachen, und es sind Tatsachen, herunterzuspielen. Das Kind nicht beim Namen nennen. Das gilt auch für Gemeinden. Wie groß kann der Aufruhr sein, wenn der Prediger das Kind beim Namen nennt? Wir fühlen uns ertappt und das ist unangenehm. Selbstreflexion ist im höchsten Maße unangenehm, weil du beschäftigst dich dann nicht mit deinen Schokoladenseiten, du beschäftigst dich mit dem Teil, der Korrektur braucht, der Regelung braucht, der vielleicht neue Form braucht. Und das ist unangenehm. Wer von uns hat das schon mal freiwillig getan? Wer von uns hat gedacht, ey, ich bin so schlecht, ich muss das ändern? Maximal der Blick zu Jesus, wenn man erkennt, dass man Hilfe braucht. Aber wer macht das schon regelmäßig? Setzt sich hin und denkt, ey, sag mal, wieso reagiere ich eigentlich in dem oder den Situationen immer genau so? Das habt ihr bestimmt alle schon hier und da mal den Ausspruch gehört. Oh Mann, wenn dies oder jenes geschieht, boah, das triggert mich. Warum triggert dich das? Es liegt an den inneren Schatten. Und was sind diese Schatten? Nun ja, es sind Gefühle, also Emotionen, zusammen mit Motiven und mit Denkweisen, die ganz, ganz oft sehr berechnend und sehr egozentrisch sind, ob dir das bewusst ist oder nicht. Aber Emotionen, deine Motive, deine Antriebe und deine Denkweise steuern ganz maßgeblich, wie du dich verhältst. Deswegen kann dich etwas triggern. Es ist überspitzt gesagt ein bisschen was wie eine Fernsteuerung. Immer wenn das geschieht, reagiere ich so, ob ich will oder nicht. Das hat was von Fernsteuerung. Worum geht es mir? Es geht mir um das Erforschen. Erforschen. Es geht um das Erkennen. Und noch wichtiger, es geht um das Akzeptieren der eigenen Schatten. Weißt du, wenn du ein Mensch bist, nehmen wir einfach mal, du arbeitest gern sehr korrekt, sehr akkurat, mit Hand und Fuß, dann ist das gut. Aber es wird zu einem Schatten, wenn du deinen ganz persönlichen Exzellenzanspruch auf alle anderen um dich herum überträgst und automatisch zum Maßstab machst, wie zu arbeiten ist. Und alles andere abwertend definierst, das nicht deinem persönlichen Maßstab entspricht. Nochmal, wenn ihr euch kurz mal an die Vergangenheit erinnert, ihr werdet Situationen in eurem Verhalten feststellen, wo ihr merkt, da hat jemand was gemacht und ich habe meinen eigenen Maßstab auf ihn angewandt, ob mir das bewusst war oder nicht. Wir machen das, wir tun das, weil da steckt ein Stück Prägung drin. Wisst ihr, eine Münze erhält ihren Wert erst durch ihre Prägung. Okay, ja, Prägung. Ich bin geprägt. Dann kommt man schnell zu dem Ausspruch, so bin ich eben. Das ist eine Täuschung. Das ist eine Täuschung deines Selbstverständnisses. Denn unser Ego ist sehr erfinderisch. Ist sehr erfinderisch, wenn es darum geht, Ausreden zu finden oder Ablenkungen zu finden. Siehe, alles ist neu. Wisst ihr, Gott kann die Prägung ändern. Zu sagen, meine Kindheit war halt so, daher habe ich das, deswegen bin ich, wie ich bin. Nein, deswegen bist du so, wie du heute bist. Aber das heißt nicht, dass du deswegen so bist auch morgen. Ein ganz kleines Beispiel. Ina, meine Frau, kommt aus einem ganz anderen Elternhaus als ich. Sie kommt aus einem, ich würde es mal intakten Elternhaus nennen, so wie man es sich wünscht. Die Eltern sind heute noch verheiratet, kein Scheidungskind, was ja keine Seltenheit ist. Was auch nicht schlimm ist, aber so wie es ursprünglich gedacht war. Sie kommt aus diesem Elternhausumfeld, sehr behütet. Keine Suchterkrankung in der Familie. Preis zum Herrn dafür. Und als ich sie das erste Mal zu Hause besuchen durfte, auch ihre Eltern kennenlernen durfte, da war ich sehr verwundert. Denn da war alles so sauber. Und da war es so ordentlich. Und ich erinnere mich noch, dass ich meinen Freunden erzählt habe, ey, bei den Kirsts, da kannst du vom Boden essen. Denn mein Elternhaus ist ein ganz anderes. Bei uns hat Ordnung nie an oberster Priorität gestanden. Mein Vater ist ein sehr strenger, sehr perfektionistisch veranlagter Mann. Ein Bild aufzuhängen, das verkam in einer nicht enden wollende Wissenschaft aus Messen und nochmal Messen, Wasserwaage, Leiter, Krepppapier, Zeichenpapier, Laserwasserwaage. Es war ein Krampf. Es wollte nicht enden und es war nur, Verzeihung, es war nur ein bescheuertes Bild. Und meine Mutter ist meine Mutter. Und ich habe mir damals nichts dabei gedacht, so habe ich das kennengelernt. Und mein Vater hat uns manchmal, wenn wir noch kleine Kinder waren, hat er uns die Haare geschnitten. Er hat von Haare schneiden keine Ahnung. Und ich weiß noch, wie ich dann auf einem normalen Essstuhl saß und darauf war ein Hocker, weil ich halt noch zu klein war. Und es hat gefühlt 2 Stunden gedauert und es war nichts passiert. Und das sind so die Kindheitserinnerungen, die Prägung, die wir dann einfach mitbringen. Und heute, wenn dann 2 Menschen mit unterschiedlicher Prägung aufeinandertreffen und zusammenkommen, heute ist das immer noch erkennbar. Wenn meine Frau zu mir sagt, kannst du mal Staubsaugen? Und ich mache das zugegebenermaßen deutlich seltener als sie. Aber wenn ich sauge, dann kommt wieder meine innere Prägung rauf und sagt, hey, wenn ich sauge, keiner saugt besser. Gibt keinen auf der Welt, der besser saugt. Ich bin der Superstaubsauger. Denn wenn ich sauge, dann sauge ich richtig. Dann sauge ich nicht nur die Böden, ich sauge alle Fußbodenleisten, alle Lichtdrücker, die ganze Elektronik, wo sich immer der Staub sammelt. Ich sauge meinen Schreibtischstuhl, das Drehkreuz und das Polster und das Rückenpolster, mein Schreibtisch, die Fensterbänke, die Fensterrahmen. Ich sauge sogar den Staubfilter von meinem Computer, den du dazu erstmal ausbauen musst. Und das dauert. Und plötzlich merke ich, Moment mal, mein Vater ist ja in mir. Dieser Perfektionist ist in mir. Ist das gut? Kommt drauf an. Wie ein Anwalt sagen würde, kommt drauf an. Es kann gut sein. Es kann aber auch sinnlos sein. Und dann dauert das Saugen bei mir 1 Stunde, manchmal mehr. Wenn ich Auto wasche, ich brauche allein für außen nur 2 Tage. Und wenn ich fertig bin, dann ist das Auto sauberer. Der Lack ist glänzender und glatter, als er aus der Fabrik kam. Aber da ist dieser Anspruch, wenn ich Auto wasche, dann wasche ich richtig. Und wenn meine Frau dann zu mir sagt, kannst du mal schnell durchsaugen? Dann werde ich wahnsinnig. Was meinst du damit schnell durchsaugen? Das kann man nicht schnell. Hey, das braucht Ankündigung. Das braucht Planung. Das geht doch nicht einfach so. Und da merke ich, die Vergangenheit und die Kindheit und die Prägung, die wir erlebt haben, die spielt eine Rolle, die steuert uns in gewisser Weise. Aber nochmal, das bedeutet nicht, dass deine Prägung so bleiben muss, wie sie ist. Ich habe verstanden, hey, 80% beim Staubsaugen sind auch okay. Vielleicht komme ich irgendwann mal dazu, dass 60% auch okay sind. Oder 50% auch, weil morgen sauge ich ja schon wieder. Wir dürfen unsere Prägung ändern. Denn eins darf ich euch verraten. Wenn wir unsere Schatten ignorieren, wird das sehr destruktiv. Denn unser Feind, der greift dich nicht dort an, wo du stark und stabil bist. Er greift dich genau dort an, wo du am schwächsten bist. Das schwächste Glied in der Kette. Und aus taktischer Sicht macht das auch absolut Sinn. Ich kann am meisten Schaden dort verursachen, wo deine Deckung am schwächsten ist. Und nur weil du sie verneinst, weil du dich nicht darum kümmerst, heißt das nicht, dass sie damit unsichtbar für ihn sind. Ganz im Gegenteil, für ihn leuchten sie hell auf. Er weiß darum, aber er verdrängt es. Er kümmert sich nicht darum, er nimmt sich der Sache nicht an, schon seit Jahren nicht. Und das, liebe Freunde, das möchte ich ändern. Ich möchte, dass wir unsere Schatten gemeinsam angehen. Niemand geht alleine. Und noch einmal, Warnung vor Extremen. So zu staubsaugen, wenn du mich fragst, ist extrem. So Auto zu waschen, wenn du mich fragst, ist extrem. Aber ich liebe sauberes Auto. Aber es ist extrem. Aber im Bewerten, gerade im Bewerten von anderen, es passiert auch leicht in der Gemeinde. Wie schnell bewerten wir den Glauben von anderen? Wie sich jemand gibt, wie sich jemand verhält, wie jemand redet, welche Sprache, welche Vokabeln er benutzt. Lässt uns ganz schnell ein Bild in unserem Kopf formen. Welche Kindheit dieser Mensch wohl erlebt hat, allein durch sein Aussehen. Wie schnell urteilen wir über den Glauben anderer oder generell über das, was sie tun? Ist es uns gut genug? Ist das gründlich genug? Ist das gut genug? Ist das genug, so wie ich es tun würde? Warnung vor Extremen. Denn ob du nun im linken Graben oder im rechten Graben landest, macht es nicht besser, du liegst im Graben. Die Mitte ist der goldene Weg. Und das ist eine Herausforderung. Gerade wir Christen, wir leben in einer Zeit permanenter Anspannung. Wir müssen diese Spannung ertragen. Es ist ein dauerhafter Balanceakt. Und ich glaube, wenn ihr in euch hineinfühlt, ihr spürt das. Wir müssen balancieren. Auf der einen Seite voll überzeugt vom Evangelium, ja. Auf der anderen Seite aber den, der es nicht ist, nicht verdammen und nicht abschreiben. Es ist ein Balanceakt in allem, was wir tun. Ich kann dir da auch keinen großen Rat geben, wenn es dir schwerfällt, in dein inneres Ich zu blicken, auf deinen eigenen Schatten. Genauso wie es mir auch schwerfällt. Den einzigen Tipp, den ich geben kann, ist, beiß die Zähne zusammen und durch, denn Gott ist bei dir. Wir dürfen uns noch einen Bibelvers anschauen. Ich weiß gar nicht, ich habe ihn, glaube ich, gar nicht als Folie. Dann sage ich es euch einfach nur so. Im Brief an die Galater schreibt Paulus an die Gemeinde dort: Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln. Leben und Handeln sind eins. Jeder achte genau auf sein eigenes Leben und Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Galater 6, Vers 4 steht das. Und das bringt uns auf den Kern der Botschaft heute Morgen zurück. Dein Leben und dein Handeln werden bestimmt durch deine Schatten, weil sie bestimmen, wie du reagierst und wie du handelst. Stell dich deinen inneren Schatten. Denn du hast sie. Hör auf, sie zu verdrängen. Ich weiß, dein Ego ist sehr erfinderisch, wenn es darum geht, Ablenkung zu finden. Gründe zu finden, warum dein U-Boot lieber in der Versenkung bleiben sollte. Ist mir alles zu anstrengend, habe jetzt keine Zeit dafür, mache ich ein andermal, geht mir sowieso gerade nicht so, ist unpassend, habe so viel auf meiner Agenda. Es gibt unzählige Ausreden. Aber das schlägt in die gleiche Kerbe, wie ich vorhin sagte, komm aus dem Quark. Mann, jetzt ist die Zeit. Hör auf diese inneren Ausreden zu hören. Es gibt so vieles, was wir schon immer mal tun wollten, aber es doch nie tun. Warum nicht? Weil wir nicht aus dem Quark kommen. Jetzt ist die Zeit. Dieses Jahr wird mit Veränderung enden. Für jeden einzelnen Matrosen. Der springende Punkt ist nicht Gott. Der springende Punkt ist nicht die Gemeinde. Der springende Punkt ist nicht der Pastor. der bist du selbst. Du bist dafür verantwortlich. Nimm Verantwortung an für deine eigenen Schatten. Das kann niemand für dich übernehmen. Und fühl dich dabei nicht schlecht, denn es ist mir mega, mega wichtig. Mega wichtig. Deine Schatten bestimmen nicht, wer du bist. Sie sind nicht deine Identität. Ganz wichtig, das zu verstehen. Deine Schatten bestimmen nicht, wer du bist. Wer du bist, was dich ausmacht, das ist Jesus Christus. Jesus Christus in dir macht dich aus. Nicht deine Schatten. Er ist dein Schöpfer. Er ist der, der deinen Weg bestimmt. Er ist der, der den Weg für deine Schritte beleuchtet. Er ist derjenige, der deine Bestimmung festmacht, als Sohn des Königs, als Miterbe des Königsreichs. Er ist deine Identität. Amen. Ich meine auch. Amen. Er ist unser Schöpfer und unser wegbestimmender Faktor in unserem Leben. Ich weiß nicht, ob ich das heute Morgen so rüberbringen könnte, wie es mir auf dem Herzen liegt. Ich möchte keinen angreifen. Ich möchte niemanden Vorwürfe machen. Ich möchte auch nicht, dass irgendjemand hier rausgeht und sich schlecht fühlt. Aber es ist eine Tatsache. Wir alle haben diese Schatten. Wir alle haben diese Versuchungen. Und wir alle werden genau an den Punkten angegriffen, an denen wir am schwächsten sind. Und wir dürfen das Kind beim Namen nennen. Ich finde, es wird viel zu selten getan. Ich habe mir schon mal sagen lassen, du solltest den Teufel nicht Teufel nennen, weil wir wollen ihn nicht verherrlichen. Ich verherrliche ihn nicht. Aber wir wollen das Kind beim Namen nennen. Wir müssen unseren Feind beim Namen nennen. Was ist das für ein Feind, gegen den du kämpfst, dessen Namen du noch nicht mal kennst? Das heißt nicht, dass wir unseren Fokus auf ihn richten, genauso wie wenig, dass wir unseren Fokus auf unsere Schatten richten. Aber wir müssen das Kind beim Namen nennen. Es muss uns bewusst werden. Es soll uns klar werden. Wir wollen unseren Blick weiten, wie ich sagte, auf dass wir den Himmel wieder sehen können. Und deswegen nochmal, Schatten bestimmen nicht, wer du bist. Und diese Ausrede, ich bin halt so, ich bin, wie ich bin. Ich bin das Produkt meiner Umgebung, ist alles eine Täuschung. Niemand ist gefesselt durch seine Vergangenheit. Bin der Sohn befreit. Das gilt auf so vielen Ebenen. Und schon wieder sind wir an der Kapazitätsgrenze, das zu erfassen. Ein einfacher Ausdruck, oder? Wenn der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Es gibt so viele Facetten, so viele Wege und Arten, wie er uns befreit hat, dass wir das gar nicht, wir kriegen das gar nicht gebacken in unserem Kopf. Er hat dich nicht nur von der Sünde befreit, das ist noch relativ leicht zu fassen, aber auch da fängt es schon an. Er hat dich von deiner Vergangenheit befreit. Er hat dich von deinen alten Denkweisen, von deinen alten Verhaltensweisen befreit. Er hat dich von deinen Süchten befreit. Nennen wir das Kind beim Namen. Er befreit dich von Alkohol. Er befreit dich von Zigaretten. Er befreit dich von Pornografie. Er befreit dich von Betrügerei. Er befreit dich von all dem. Wenn du auf deiner Steuererklärung falsche Angaben machst, ist das schon Betrug. Und das hat nichts mit Überkorrektheit zu tun. Die Bibel sagt uns, vermeide jede Art von Betrug. Ob das sich um 2 Cent handelt oder um 2000 Euro oder um 2 Millionen Euro, ist genau dasselbe. Vermeide jede Art von Betrug. Stell dich deinen Schatten. Auch du kannst dich selber betrügen, wenn du dich deinen eigenen Schatten stellen willst. Ach nee, ist gar nicht so schlimm. Akzeptier das. Oh, ich bin jetzt, keine Ahnung, ich bin jetzt 30 Jahre verheiratet, kommt ein bisschen spät. Nein, es ist nie zu spät. Solange du atmest, ist es nie zu spät. Egal wie jung du bist, egal wie alt du bist. Ich wiederhole es nochmal. Stell dich deinen Schatten. Und eins verspreche ich dir, niemand geht allein. Niemand geht allein. Wenn du Gesprächs, ich bin der Erste, und ich meine das ganz ernst, ich bin der Erste, der sagt, sprich mich an, wenn du Gespräch brauchst. Ich bin der Erste, der mit dir gemeinsam deine Schatten bekämpft. Und das heißt nicht, dass ich keine hätte. Ich habe es schon mal gesagt. Ich habe genügend Schatten. Frag meine Frau. Ich habe genügend Schatten. Sie auch. Also wir alle. Aber das ist ein Angebot von mir. Und ich meine es ernst. Wenn du Gespräch brauchst, wenn du in einem Schatten festhängst und du kriegst ihn einfach nicht an die Oberfläche, oder wenn du einfach nur Gespräch brauchst, Begleitung brauchst, ich biete mich an. Ich meine es ganz ernst. Ich bin da. Und ich glaube, fast alle hier sind genauso unterwegs. Denn das ist der Kurs, den wir einschlagen wollen. Stärker, robuster, gereifter, gesünder und erfüllt vom Heiligen Geist. Und da gibt es so viele Themen da drin, die sind nicht so leicht zu fassen. Vom Thema Heiligen Geist fängt es schon an. Hey, lass uns zusammenlaufen. Lass uns nicht alleine gehen, lass uns zusammenlaufen. Und sei bereit, sei offen für Veränderung, sei offen für Korrektur. Man sagt das immer so leicht, ja, hier und da bedarf es Korrektur. Weißt du, wie schwer es ist, in geistlichen Themen Korrektur zu erfahren? Das ist unglaublich schwer. So ist es. Mit ihm zusammen ist alles möglich. Und wenn da noch Menschen dabei sind, die dich tragen und dich unterstützen, dann wird es gelingen. Es wird gelingen. Es wird gelingen. Ja, ich hab den Eindruck, ich werde heute nicht viel mehr als einleitende Worte dazu sagen können. Es waren auch schon einige. Aber das Jahr ist jung. Und ihr seid es auch. Er erneuert eure Kraft jeden Tag aufs Neue. Alter hat nichts mit einer Zahl zu tun. Lasst uns diesen Kurs einschlagen, lasst uns diesen Kompass benutzen. Die Bibel ist unser Kompass, habt ihr bestimmt öfter schon mal gehört. Aber ein Kompass nützt dir gar nichts, wenn du ihn nicht beachtest, wenn du nie auf ihn schaust. Was nützt dir dein Kompass? Nichts. Deswegen immer mit Blick auf Gottes Wort. Verlier den Kompass niemals aus den Augen. Und das gilt für mich, für dich, ganz genauso. Verlier den Kompass nicht aus den Augen, denn sonst weichst du vom Kurs ab, ohne es zu merken. Wir haben keinen Autopiloten. Wir brauchen den Kompass. Wir brauchen das Wort Gottes. Einmal lesen, einmal GPS-Daten eintragen und fertig. Nein, so funktioniert's nicht. Die Entscheidung für Jesus Christus ist nur der erste Schritt gewesen. Und danach gibt es unzählige Möglichkeiten, sich zu verlaufen. Nur weil du Jesus in deinem Herzen hast, heißt das nicht, dass du auf Autopilot unterwegs bist, dass du auf Schienen läufst, dass du dich nicht verirren kannst. Im Glauben kannst du dich so, so weit verirren. Weil wieso gibt's denn diese ganzen verschiedenen Glaubensvariationen und die Glaubensarten, diese ganzen Religionen? Man kann sich unglaublich leicht verlaufen. Und ich möchte schließen mit einem Vers, den mir Gott in meiner Vorbereitung ganz explizit und ganz klar in dem Moment für mich an meinem Schreibtisch kristallklar aufs Herz gelegt hat. In Hesekiel 36, Vers 11 steht: Und ich werde Mensch und Vieh bei euch vermehren. Sie werden sich vermehren und fruchtbar sein. Ich werde dafür sorgen, hier spricht Gott selbst, dass ihr wieder bewohnt seid wie früher. Ich will mehr Gutes für euch tun als je zuvor. Halleluja. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Mann, was für ein Vers. Das lässt mich sagen, Vater, woher wusstest du damals? Woher wusstest du, dass wir 2024 im Januar einen Gottesdienst feiern, wo genau das die Ausrichtung gibt, die wir brauchen, die Versprechen und die Zusagen gibt, die wir jetzt an dieser Stelle gebraucht oder brauchen. Ich werde Mensch und Vieh bei euch vermehren. Sie werden fruchtbar sein. Fruchtbarkeit, das hat was mit Multiplikation zu tun. Und ich sehe das wieder aus prophetischer Sicht für die Zukunft dieser Gemeinde. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass Gott uns auch direkt noch einen Zeitplan dazu gibt. Ich werde am 23. Juli 2000 dafür sorgen, dass ihr euch verdoppelt habt. Klar wäre das mein Wunsch gewesen, aber egal wie lange es dauern mag. Niemand wusste, wenn ihr mal in die Bibel schaut, niemand wusste so das exakte Datum. Noah wusste nicht, wann die Flut kommt. Es gibt so viele Beispiele, wir kennen die genauen Daten nicht. Warum? Weil es braucht wieder Vertrauen, es braucht Glauben. Und ich möchte vertrauen. Und ich möchte euch ermutigen, mitzuvertrauen und mit daran zu glauben. Egal wie lange es dauert. Aber es ist jetzt schon 3 Jahre her. Egal wie lange es dauert. Gott lügt nicht. Und er hat es versprochen, nicht ich. Er hat das gesagt. Ich habe noch nicht mal darum gebeten, dass er das sagt. Es kam von ihm aus. Ich werde Mensch und Vieh bei euch vermehren. Und sie werden fruchtbar sein. Ihr alle, wir alle werden fruchtbar sein. Was immer wir tun, wird Frucht tragen, wird sich vermehren, wird sich erweitern, wird sich vergrößern, was auch immer, in welcher Dimension auch immer, es wird Frucht tragen. Dein inneres Ich, dein geistliches Ich, es wird sich vermehren, es wird stärker werden, es wird robuster werden, es wird Wurzeln schlagen, es wird Offenbarung erleben. Es wird Mauern durchbrechen. Es wird dich an einen Ort bringen, wo du nie geglaubt hättest, dass du da jemals landen kannst. Und du wirst Gottes Kraft in einer Weise erleben, die du nie für möglich gehalten hättest. Leute, wir kratzen noch nicht mal an der Oberfläche von dem, was bei Gott möglich ist. Noch nicht mal an der Oberfläche. Und das muss uns mal bewusst werden. Raus aus dem Alltagstrott. Rein in die Fülle, die Gott vorbereitet hat. Denn das ist es doch, was er für uns will. Es ist wie ein, wir hatten gerade Weihnachten, wie ein Weihnachtsbaum, der voller Geschenke liegt. Und keiner von uns packt sie aus. Was ist los mit euch? Ihr betet und betet und betet. Okay, das sind die Geschenke. Ja, wieso packt ihr sie denn nicht aus? Ein Zeitplan hat er nicht mitgeliefert in diesem Vers. Aber trotzdem kann ich zu dem Vers in seiner Ganzheit sagen, Amen, Vater, so sei es. Amen, Vater. Und Vater, wir nehmen dich beim Wort. Du hast gesagt, wir nehmen dich beim Wort. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Ich weiß nicht, wie das werden soll, wie das funktionieren kann. Es liegt nicht in unserer Kraft, aber der schwere Part an dieser ganzen Sache, dieser schwere Part an diesen Zusagen, die liegt bei ihm, nicht an uns. Wir haben die Kraft dazu ohnehin nicht. Und wenn wir irgendwann sagen, es ist ja immer noch nicht passiert, hey, das liegt doch an ihm, nicht an uns. Er kann das bewirken. Wir können unser Möglichstes dazu beitragen. Auch da, komm aus dem Quark, lehn dich nicht zu sehr zurück, steh auf. Wach auf, tauch auf, bring dein Boot auf Empfangslevel. All diese Dinge, klar, die können wir tun. Aber wir sind nicht diejenigen, die Übernatürliches in die Existenz bringen können. Können wir nicht. Und damit möchte ich schließen. Ich möchte euch einladen, dass wir diesen Kurs gemeinsam gehen. Dass wir diese Richtung einschlagen. Und dass ich in 12 Monaten wieder hier stehen darf. Hoffentlich noch früher, aber dann auch. Und dass wir erleben dürfen und sehen dürfen, wie wir gereift sind, wie wir gesünder sind, als wir das Jahr begonnen haben. Emotionaler, emotional gesünder, körperlich gesünder. Ja, wie soll das möglich sein? Ich weiß es nicht, Gott macht's möglich. Ich kann niemanden heilen, aber sein Wort sagt, er heilt alle unsere Sünden. All unsere Krankheiten, er vergibt uns alle unsere Sünden. Ich halte mich daran fest, mehr mache ich nicht. Ich will Geschenke auspacken. Ich liebe Geschenke. Ich will Geschenke auspacken und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam Geschenke auspacken und dass wir dann eben am Ende des Jahres wirklich hier stehen und sagen, hey, in diesem Jahr, jeder für sich selbst sagen kann, in diesem Jahr ist etwas passiert. Und es spielt keine Rolle, ob es ein kleiner Schritt war, ob es ein großer Schritt war. Ob du völlig neue Erkenntnis hattest, eine völlig neue Überzeugung, dass Jesus Christus wirklich lebt und dass er wirklich real ist. Egal wie groß die Wunder sind, die du erlebt hast, die Zeugnisse, die du vielleicht beisteuern kannst, vielleicht mit Menschen gesprochen hast, die komplett anderer Meinung waren. Egal. Wenn du hier stehen kannst oder sitzen kannst und kannst sagen, hey, 2024, ich bin nicht dieselbe. Es ist etwas geschehen. Ich habe schon Menschen kennengelernt, die waren 20, 30 Jahre in der Gemeinde und es hat sich nichts verändert in ihnen. Immer derselbe Trott. Immer derselbe Gott. Ja, er bleibt derselbe, aber du noch nicht. Das ist doch die Reise, auf der wir sind. Wir wollen ihm doch immer ähnlicher werden. Wir wollen ihm doch nachfolgen. Ja, wie kann es denn sein, dass du ihm ähnlicher werden wirst, wenn du immer nur stehen bleibst? Es ist eine Aufforderung. Es ist nur eine Aufforderung. Versteht mich bitte nicht falsch. Es ist eine Aufforderung an uns alle. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Lasst uns aufstehen. Lasst uns aus dem Quark kommen. Lasst uns aufwachen, wo es nötig ist. Und lasst uns es nicht nur bei leeren Worthülsen belassen. Daran möchte ich arbeiten. Da bin ich dabei. Da will ich drauf hinaus. Und ich hoffe, dass wir gemeinsam diesen Kurs einschlagen. Und dass wir gemeinsam daran festhalten. Und wo immer Kursabweichungen drohen, dass wir genauso gemeinsam Korrekturen vornehmen. Und das mag nicht immer angenehm sein. Genauso wie die Selbstreflexion, wie gesagt, sehr unangenehm sein kann. Aber es ist nötig. Und wir werden stärker und gesünder und reifer, robuster daraus hervorgehen. Das ist der Plan für das Jahr. Amen. Amen.